Ich bin jetzt seit 18 Monaten hier in Halle und ich finde jetzt meinen Weg rum ein bisschen besser ohne meine Navi. Ich kann jetzt vielleicht in einen oder anderen Ort fahren, ohne zuerst mein Navi zu anschalten und für Wegweiser zu raten für meine Navi. Aber manchmal funktioniert das Navi auch nicht. Hat jemand hier das gemerkt, wenn du eine Navi benutzt? Keine hier. Wer benutzt ein Navi zum irgendwo fahren? Ja? Viele von uns, okay. Und manchmal komme ich zu einer Straße und da ist eine Umleitung, weil die machen Straßenbau auf dieser Seite. Und weil meine Navi ein Gerät ist, das muss die neueste Mappen immer runterladen von dem Internet, dann vielleicht ist das nicht angekündigt und dann stehe ich da in einer fremden Stadt und weiß nicht, wie ich um diesen Bau fahren kann. Und ich fahre links und dann ist es nur eine Einwegstraße und dann fahre ich noch in eine Straße und dann ist es rechts eine Einwegstraße und ich kann meinen Weg nicht finden. Jetzt habe ich mich gewandelt zu einem anderen, das heißt Google Maps, das heißt auf meinem Handy, weil das ist jetzt fast zum Sekunde neu gemacht. Und wenn da auch ein Stau ist, zeigt dir, dass da ist jetzt ein Stau an der Straße. Und das ist, von erstem Mal hatten wir Straßenkarten, die sind von Jahr bis Jahr erneuert. Und dann ein Navi, wenn du das runterlädst von der Internet, dann ist es erneuert. Und jetzt haben wir Google Maps, das macht es sekundengenau geändert. Aber wie finden wir unseren Weg, eine Mappe zu haben? Eine Straßenkarte ist sehr nützlich, wenn du versuchst, deinen Weg zu finden. Aber was, wenn deine Karte sieht aus wie diese hier? Wenn wir diese Straßenkarte hatten von Halle, das ist Halle, tatsächlich ist das Halle, wie könnten wir unseren Weg hier zur Ludwig-Wucher-Straße finden? Es gibt's nicht. Ludwig-Wucher-Straße gibt's nicht an dieser Straßenkarte, weil das ist alles, sieht aus wie Wald oder vielleicht Bauernhof oder irgendwas da drin, wo Ludwig-Wucher-Straße soll sein. Da ist nichts da. Ja, 39 haben wir hier, aber kann man auch nicht finden an dieser Mappe. Das geht nicht. Das kommt nicht da drauf. Weil es ist von 1748. Das zeigt immer noch eine Stadtmauer um den Stadt rum. Da ist eine Stadtmauer um diese Mappe. Und wenn wir diese Karte benutzen, unseren Weg zu finden jetzt in der 21. Jahrhundert, es ist schwieriger als mit meiner Navi. Aber jetzt, wenn wir zeigen diese Map, das war heute erneuert von dem Internet. Das ist Google Maps von heute Morgen, habe ich das neu einen Screenshot gemacht. Und jetzt könnten wir finden, wo die Straßen sind und können folgen. Und auch Google macht das für uns. Wir tippen einfach unsere Adresse rein und dann sagt es, geh hier und es zeigt dir, wo du gehen kannst. Aber das zeigt jede Straße, jede Umleitung, jede Stau, zeigt alles, weil es ganz breit ist. Danke, Jens. Wir müssen das nicht da oben bleiben. Wir wissen, wo wir sind. Ne? Wir wissen, als sind alle in Halle. Im Jahr 2017 feierten wir als Protestanten die 500 Jahre Reformation. Das war eine große Fest, große Feier. Wir sind hier in Lutherland fast, ne? Wir sind ganz in der Nähe von alles, was passiert hat 500 Jahre vorher. Und weißt du, dass die Theologie, dass die Reformers benutzt haben, kommt von der Lateinisch. Und das war Ecclesia Semper Reformanda. Wer kennt hier Lateinisch? Gut, keiner kann beweisen, dass ich das falsch ausgedrückt habe. Du kannst, okay. War es gut? Ecclesia Semper Reformanda. Haben wir eine Ahnung, was das meint? Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia? Kirche? Genau. Da ist einer, der kennt Lateinisch, weil ich glaube, von der Doktorarbeit musst du ein bisschen Lateinisch lernen, ne? Ja? Die Kirche muss immer reformiert sein. Immer, ständig. Nicht einmal 500 Jahre her, aber es muss immer reformiert sein. Das meint nicht, dass unsere Botschaft geändert ist, aber wie wir diese Botschaft ankündigen, was wir machen hier Woche von Woche, das muss ich ständig reformieren. Aber ich glaube, seit 500 Jahren haben wir keine neue Reformierung gemacht. Wir haben das einmal gemacht und dachten, das war gut genug, jetzt bleiben wir daran. Sie ist im Grunde so geblieben, wie es immer war. Die Welt hat sich verändert, aber wir benutzen immer noch dieselbe Landkarte von 500 Jahre her. Wir laufen mit 500 Jahre alte Traditionen herum in das 21. Jahrhundert. Wir leben jetzt in der 21. Jahrhundert. Manchmal wollen wir das nicht wissen. Wenn Leute sagen zu mir, in der 80er Jahre war es so, für mich ist das immer noch 20 Jahre her. Aber wenn wir gut an Mathe sind, dann wissen wir, das war 42 Jahre her, die 80er Jahre. Das war länger als wir denken. Wir sind jetzt in ein anderes Jahrhundert. Und wir müssen auch denken, nicht nur für uns, aber für unsere Kinder und unsere Enkelkinder, wie wird diese Kirche, weil wir sind beschäftigt mit Friedenskirche, wie wird diese Kirche immer noch da sein für unsere Kinder und unsere Enkelkinder? Und können wir nur mit was wir jetzt machen, in 50, 100 Jahren die Kinder das auch dasselbe machen? Oder werden sie das anderes machen? Weil wenn ich schaue jetzt an ein altes Heim, und ich habe viele besucht und Leute da drin besucht, und da gibt's schönere Altersheime, und du gehst da rein und die haben Freizeit und die spielen Musik aus den 40er Jahren und die singen Lieder und die tanzen und haben Spaß. Und ich denke, was wird meine Generation machen in einem Altersheim? Wir werden Xbox und PlayStation haben und Heavy Metal Music zuhören. Und wie wird dieses Altersheim aussehen? Die müssen sich immer noch ändern über die Zeit. Und wir müssen es auch als Christen, müssen uns auch ändern. Und ich sage nicht, dass wir ignorieren die Bibel. Das sage ich überhaupt nicht. Wir brauchen das. Das ist unser Grundstein. Eigentlich sage ich, wir sollen zurück zu unserer Bibel zeigen und sehen, was haben sie gemacht in ihren Kirchen. Zumindest was hat Paulus gemacht. Er war einer von der, vielleicht ist das ein bisschen ein Kämpfpunkt, aber er war einer von der größten Aposteln, weil er hat so viele Gemeinden gegründet in seiner Zeit, mehr als alle die anderen Aposteln hatten. Er war der Apostel von Aposteln. Er hat so viel geschrieben, er hat zuerst gedacht, ich soll das schreiben und dann können wir das ein ewig haben. Er dachte, seine eigene Schrift war nicht heilige Schrift. Aber er wusste, er muss runterschreiben, was Jesus gesagt hat, sonst werden wir nicht haben, was wir haben. Viele von den Briefen von Paulus werden die ersten Dinge geschrieben für unser Neues Testament. Die Evangelium kam aber später. Aber was Paulus geschrieben hat, kam zuerst. Und er hat geschrieben zu dieser Gemeinde in Ephesus. Er hat dahin geschrieben und hat gesagt, das ist, wie eine Gemeinde aussehen sollte. So und so und so sollst du es machen. Es ist wie, und es ist bekannt von Theologen, dass das ist fast die DNA von unserer Kirchen. Liegt in der Ephesus-Brief, der Brief zu den Ephesern. Und was hat Paulus da drin geschrieben? Das ist wie eine Blaufaser für uns. Blau, Blueprint, Blaupause für uns. Wir sollen das anzeigen. Ich will nicht sagen, wir machen weg mit diesen Briefen oder wir brauchen die Bibel nicht. Ich sage das umgekehrt, wir müssen da zuschauen, was es da drin sagt zu uns. Und wenn wir ehrlich sind, die Koinonia, das ist ein griechisches Wort für Gesellschaft, die Gemeinde in Ephesus erlebte, ist weit entfernt von was wir erleben. Was wir nennen Gesellschaft, normalerweise ist Gottesdienst am Sonntag. Das ist, was wir denken als Gesellschaft. Koinonia heißt das griechische Wort. Wir haben das Koinonia ganz auf nur Sonntagsgottesdienst gesetzt. Und in die letzten 2 Jahren, als wir nicht zusammen normal treffen könnten, haben wir gesehen, was für ein Problem das gemacht hat. In der Reformation haben wir gesagt, Sonntagsgottesdienst ist so wichtig und es ist wichtig, aber wir haben es gemacht zu unserem Ziel, dass Gottesdienst ein Ziel ist am Sonntag. Das sollte nicht unser Ziel sein. Es ist ein Teil von was wir machen, aber es ist nicht alles, was wir machen als Christen. Sonntagsgottesdienst ist immer noch wichtig. Ich wäre nicht heute hier, wenn ich nicht denken würde, dass es wichtig war. Aber Sonntag sollte nicht alles sein, was in die Kirche gibt. Wir nennen diese Zeit in die Woche was? Wochenmitte, Wochenanfang, Wochenende. Wochenende, ne? Wir sind an der Ende von der Woche. Viele von uns arbeiten von Montag bis Freitag und das ist die Wochenende. War das auch so in der Bibel? Wann ist Jesus aufgestanden? An Sonntag. Und wie hat Johannes das geschrieben? An der ersten Tag ist er aufgestanden. Sonntag ist der erste Tag, nicht der letzte Tag. Dass wir denken, vielleicht ist das ein kleiner Punkt, aber das ist eigentlich ein größter Punkt. Wir haben Sonntag umgewandelt zu dem letzten Tag, unser Ziel. Alles geht bis Sonntag und dann fangen wir neu an am Montag. Aber eigentlich ist heute der erste Tag von unserer Woche. Und unsere Woche endet mit Samstag. Und Samstag ist es zu Ende. Und jetzt sind wir bereit für unsere Woche. Jetzt sind wir vorbereitet für die nächsten 7 Tage. Jetzt können wir weitermachen, weil wir hier heute angefangen haben. Das sollte Sonntag sein. Nicht das Ende, aber das Anfang von unserer Arbeit. Und wenn wir diese Unterschiede kennen als Christen, dann werden wir weiterkommen, als wir bisher gekommen sind. Das ist auch eine Reformation für uns, dass wir sowas wahrnehmen. Sonntag soll uns helfen, uns auf die Rest der Woche vorzubereiten. Dieser Brief an die Epheser wurde geschrieben, um der neuen Gemeinde klarzumachen, dass die Arbeit des Leibes Christi allen gehört, und nicht nur einer Person. Aber wie oft haben wir diese 5 Stellen gelesen in Epheser 4 und haben gedacht, ja, unser Pastor soll ein Apostel sein, er sollte ein Prophet sein, er sollte ein Evangelist sein, er sollte ein Pastor sein, er sollte auch ein Lehrer sein. Und diese 5 Dinge muss jeder Pastor haben. Für 1700 Jahren haben wir so gedacht. Aber eigentlich, Jesus sagt in diesem Text zu uns durch Paulus, er benutzt ein Wort erdote auf Griechisch. Das meint er gab. Das ist ein aorist kausus. Das meint er gab einmal für immer. Nicht er ständig gibt, er gab Aposteln. Er gab Propheten. Er gab Evangelisten, er gab Pastoren und er gab Lehren. Manchmal stecken wir auch Pastor und Lehrer zusammen und sagen, das ist ein Beruf. Da sind 5 verschiedene Berufe hier. 5 verschiedene Teile von was wir sind. Und ich glaube, wir müssen das lernen, das sind 5 verschiedene Systeme in dieser Leib von Christus, dass wir hier jetzt sitzen. Wir sitzen zusammen als eine Leib von Jesus. Wir sind das Braut von Jesus. Aber das Leib Jesus ist öfter benutzt. Diese sind nicht Fähigkeiten, dass der jeder Pastor hat, sondern Fähigkeiten, dass jede Gemeinde hat. Dann müssen wir fragen, okay, dann wer ist unser Apostel? Wer ist unser Prophet? Oder wer sind unsere Propheten, unsere Aposteln? Ich glaube, das gibt nicht nur eine. Das ist nicht auch die Berufe von 5 Ältesten zum Beispiel. Das sind Dinge, dass wir alle passen in diese Themen rein. Und dann manchmal müssen wir fragen, Jesus hat gegeben zu dieser Gemeinde alle 5. Einmal für immer. Wir haben diese 5 Dinge hier. Die sitzen hier bei uns jetzt heute. Alle 5. Dann müssen wir fragen, dann welcher Teil von welchem System bin ich? Bin ich ein Teil von den Pastoren, ein Teil von den Evangelisten, ein Teil von den Propheten, ein Teil von den Aposteln? Welcher Teil mache ich mit? Lehrer? Welcher Teil von welchem System habe ich? Er sagt fast, dass alle diese Teile sind eine DNA, das er uns gegeben hat. Das macht die Gemeinde gesund und erwachsen, dass sie wissen, sich selbst zu leiten. Das sagt er alles in diesem Brief. Alles ist da geschrieben. Kannst weiterlesen, wenn du willst. Er hat diese Dinge gegeben, dass die Menschen vorbereitet sind für ihren Dienst. In manchen Texten sagen die Heiligen. Wir sind alle die Heiligen, weil wir an Jesus glauben. Aber viele Leute will nicht annehmen, dass sie heilig sind. Okay, die Christen sind vorbereitet für ihren Dienst. Und diese Systeme helfen uns, vorbereitet zu sein für unseren Dienst. Und wir müssen uns fragen, welche Teil von welchem System haben wir. Ich habe schon angemerkt, dass diese Liste nicht nur eine Person behält, ein Pastor. Vor 1700 Jahren haben wir gedacht, der Priester muss alles das machen oder der Pastor muss alles das machen. Aber so ist dieser Individualismus passt nicht in der paulinische Theologie. Paulus war kein Individualist. Er hat nicht zu einzigen Leuten gesprochen, er hat zu ganzen Gemeinden geschrieben. Und wenn er schreibt einen Brief zu der Kirche in Epheser, das war nicht nur zu einer Kirche, das war zu allen Christen in Ephesus, hat er geschrieben, das sollst du machen. Das war nicht nur eine Gemeinde. Er hat nicht zu einem Mensch geschrieben und hat gesagt, du machst das. Vielleicht zu Timotheus, aber er hat auch zu ihm geschrieben, über was er machen für Gemeinden soll. Paulus hat nie erwartet, dass eine Person der einzige Arbeitskraft in einer kirchlichen Gesellschaft ist. Ja, ein Pastor ist angestellt, für die Gemeinde zu arbeiten und zu machen, was er machen soll oder sie machen soll. Aber das meint nicht, dass der Pastor macht, ist der Einzige, das die Arbeit macht. Der Pastor hilft und vorbereitet die Gemeinde, die Arbeit zu machen. Wenn eine Person erwartet, dass sie alle das werden, wenn sie nicht reifen Christen erwachsen bringen. Wer sagt in der 14. Vers von diesem Brief, von diesem Kapitel, reife erwachsene Christen sollen wir werden. Und wie sollen wir reife erwachsene Christen werden? Wenn wir zu unseren Kindern sagen, ich mache alles für dich, du musst nie kochen, nie deine selbe Wäsche wäschen, nie Geschirr spülen, nie dein Haus aufräumen, nichts für dich selbst zu machen. Wie lernen diese Kinder dann selbstständig zu sein in die Zukunft? Ich stehe und zeige meinem Sohn, wie ein Ei gekocht ist. Er muss das lernen für irgendwo. Was soll er, ein YouTube-Video anschauen, das zu lernen? Ich zeige ihm, wie es geht. Ich zeige ihm, wie er was Gutes zu ernähren machen kann. Meine Tochter wäscht ihre eigene Kleidung selbst und mein Sohn auch jetzt. Wir haben gezeigt, so geht es rein in die Maschine, so viel Wasserstoff geht da drin, was ist es? Waschpulver geht da drin, Waschliquid geht da drin und hier ist das Knopf an hier und das geht so und dann musst du es aufhängen, lass es nicht da drin liegen, sonst stinkt es und dann musst du das noch wieder waschen. Die müssen das irgendwo lernen. Dass die selbstständig und erwachsen sein kann. Ne? Wenn wir keine Kinder haben, waren wir einmal ein Kind und mussten das selbst lernen. Wir können das alles merken. Ne? Wir können das alle merken, dass es so geht. Das geht auch so in einer Gemeinde. Die Gemeinde soll das Dienst machen. Wir können nicht erwarten, dass der Pastor macht alle die evangelistischen Dinge in die Gemeinde. Ich kann nicht der Einzige sein, wo Leute zu Christ kommen, weil ich habe irgendwas gesagt oder geredet oder dann bekommt nur eine kleine Zahl von Leuten zu Christ. Du alle kennst viel mehr Leute als ich. Ich erkenne hier in Halle nur die Leute von dieser Gemeinde und vielleicht eine Handvoll andere. Aber du kennst wie viele Leute im Arbeitskreis und Nachbarn und Familie und alles anderes. Wir alle haben unsere Arbeit zu machen. Zum Glück sind wir nicht alle Evangelisten. Zum Glück sind wir nicht alle Propheten. Wenn du denkst, ich könnte nie ein Evangelist sein. Okay, vielleicht bist du ein Lehrer oder Lehrerin. Vielleicht bist du Pastor. Pastor meint nicht der Person hier, der vorne steht. Das ist Hirte. Jemand, das kümmert sich über andere Leute. Das ist, was ein Pastor meint. Wir müssen auch wissen, dass wenn einer von dieser Teil von unserer DNA fehlt, kann der Leib Christi nicht zu voller Reife funktionieren. So wie unser Körper viele Systeme hat. Unser Körper hat Herz-Kreislauf-System, Nervensystem, Verdauungssystem, Muskel-Skelettel-System und viel mehr Systeme geben in unsere Körper. Wenn einer von diesen nicht funktioniert richtig, dann bekommt unsere Körper viele Probleme. Das geht auch so in Gemeinden. Und wenn wir erwarten, dass wir nur einer Pastor Lehrer hier vorne steht und wir benutzen die alle Teile unserer Systeme nicht, dann geht es uns auch nicht gut. Dann müssen wir auch nachdenken, wie können wir diese Systeme erneuern, reformieren, helfen. Und dann müssen wir fragen, zu welchem System gehörst du? Bist du Teil des apostolischen Systems, in dem die Aussendung des Volkes Gottes stattfindet? Gehörst du zum prophetischen System der Kirche, in dem die Kirche von Gott hört und darauf achtet, was er will? Bist du ein Teil des evangelistischen Systems, in dem du um Gottes Geschichte erzählst und Menschen in die Beziehung zu ihm einlädst? Evangelist ist nicht der Mann, der steht inmitten von Marktplatz und schreit Leute an. Das hat fast noch nie, würde ich am Herzen sagen, gut funktioniert. Wir alle haben eine Geschichte, wo eine Person vielleicht einmal sich umgekehrt hat in so einem Grund. Aber in einer normalen Art und Weise, wenn Leute angeschrien sind im Marktplatz, wollen sie nicht zuhören. Ich habe zugeschaut am Montags, wenn Leute laufen vorbei, die Verrückten, die da stehen und schreien, die laufen vorbei, schütteln ihren Kopf und sagen, ich höre nicht dazu und laufen weiter. Egal, was die sagen. Ich wollte das nur klar machen. Evangelist ist vielleicht was anderes, als was wir denken. Gehörst du zu dem pastoralen System der Kirche, das die Gesellschaft gesund erhält? Das kann in viele verschiedene Art und Weise sein. Bist du ein Teil des Lehrsystems in die Gemeinde mit Weisheit, Wissen und Verständnis bereichert? Ich gehe jetzt für zwei Wochen in Urlaub. Ich muss meine 6 Wochen jedes Jahr benutzen und meine Frau hat Urlaub im Oktober, nehme ich meinen Urlaub mit meiner Frau. Aber nach meinem Urlaub haben wir 3 Wochen vor Advent. Und in diese 3 Wochen will ich, dass wir durch diese Systeme einzeln nach der anderen tiefer reingehen. Dann können wir uns selbst fragen, wo gehöre ich zu? Weil am Ende, ich will alle von uns zu wissen, wo wir gehören, zu welchem Teil von diesen Systemen gehören wir. Aber der erste, das wir verstehen müssen, ist, dass wir Semper Reformanda betreiben müssen. Ständig müssen wir uns reformieren. Wir müssen uns ständig neu erneuern. Wir müssen uns ständig ändern. Veränderung ist beängstigend. Veränderung ist unangenehm. Wer liebt Veränderungen? Das ist nicht angenehm, ne? Es geht nicht gut. Wir fühlen ein bisschen Ängste davon. Veränderung kann auch schmerzhaft sein und brauchen Zeit, bis wir die überleben. Aber Wachstum auch. Wachstum kann auch schmerzen, kann auch beängstigend sein. Ich muss jetzt sagen, mein Sohn hat Angst. Er ist 18 Jahre alt, er macht den letzten Monat von seinem 12. Jahr in die Schule, in Australien. Über Online-Schule macht er seine Schularbeit. Er ist fast fertig und jetzt hat er Angst über, was er jetzt macht mit seiner Zukunft. Was macht er jetzt? Macht er eine Ausbildung jetzt zur Universität? Was macht er mit seiner Zeit jetzt? Und er hat Angst. Aber das ist ein Teil von Wachstum. Das ist, kann Angst bringen. Aber es ist auch besser danach. Und dann wachsen wir. Und dann sind wir erwachsen. Und dann lernen wir mehr. Und dann machen wir mehr auch. Wir sollen keine Angst über Semper Reformander haben. Wir bleiben bei der Bibel. Eigentlich gehen wir zurück zu der Bibel und lassen unsere Traditionen, die nicht zu der Bibel gehören, zurück. Wir gehen zurück zu, was die Bibel sagt zu uns und folgen, was die Bibel zu uns sagt. Was Paulus geschrieben hat, was Petrus geschrieben hat, was Matthäus und Lukas und Johannes alle geschrieben haben. Wir gehen zurück zu, was sie gesagt haben, weil sie waren in die Nähe von Jesus und haben gehört, was er gesagt hat. Und sie haben geschrieben, was er gesagt hat, weil sie wollte, dass wir erwachsen sind als Christen. Die wollten, dass es nicht verschwindet von Zeit. Da sind viele Theologen, die glauben, dass die vier Evangelien geschrieben war später, weil sie haben immer gedacht, dass Jesus kommt zurück in ihre eigene Lebenszeit. Und die haben gewartet und gewartet und wartet und Jesus kam nicht zurück in ihre eigene Zeit. Und dann dachten sie, vielleicht sollten wir diese Geschichte aufschreiben, dass es weitergegeben kann, weil vielleicht geht es nicht in unsere Generation. Und jetzt sind wir hier 2000 Jahre später, Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Es könnte morgen sein, es könnte in die nächsten 30 Sekunden sein, wir haben keine Ahnung. Aber wir sollten so machen, als es in 2000 Jahren auch sein könnte. Und wir müssen zu die Zukunft schauen, weil die Gemeinde aussehen will für unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Urenkelkinder. Nicht nur für uns und was uns gemütlich macht. Was können wir weitermachen? Lass uns zusammen in dieser Art und Weise beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Paulus gegeben hast. Dass er hat dieses Beispiel für uns geschrieben, dass wir davon lernen können. Hilf uns zu annehmen, welcher Teil von welchem System wir sind. Dass wir die richtige Straßenkarte haben. Dass wir unseren Weg finden können in diese Zeiten. Hilf uns, deine Stimme zu hören, an welcher Richtung wir sollten uns ändern, wenn wir links abbiegen sollen und rechts abbiegen. Hilf uns zu wissen, wo wir gehen muss. Zeig uns, was wir machen können. Jeder einzeln von uns, aber auch zusammen als eine Gemeinde. Wir danken dir in den Namen von dem Vater, von Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen.